Hallo, wir sind hier wieder beim Gamondo Cast und mit mir, ich bin der Jan und mit mir ist Marco, hi.
Ja, ich bin der Marco, hi.
Ich vergesse sonst immer meinen eigenen Namen, aber andererseits, der Esel nennt sich immer zuerst. Es ist eine ganz komplizierte Sache.
Wir sollten
uns von diesen alten Dingsen trennen.
Den Dingsen,
Tradition,
ja.
Tradition, das ist ein Wort.
Genau, wir trennen uns wie andere Leute von ihren Studios trennen.
Ja.
Ja. Okay, das war jetzt nicht gut. Okay, sorry.
Wir wären so oder so dazu gekommen, aber hast du denn irgendwas Interessantes gespielt ansonsten?
Ja, tatsächlich, ja. Ich habe ja, also Final Fantasy habe ich jetzt durch, ne? Also ich hoffe, der Lukas hat...
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist, also jetzt den zweiten Teil, ne? Von drei Teilen, ne? Ja, ich hoffe, Lukas hat irgendwann Zeit, darüber zu sprechen, weil da habe ich echt auch Redebedarf, gerade so beim Ende, also das ist echt enorm, also sehr episch, also ich kann halt allen sagen, es ist ein tolles Spiel, aber habe ich ja schon beim letzten Cast gesagt, wie toll das Spiel ist. Es hat auch ein paar nervige Passagen, aber darüber hatten wir auch schon gesprochen, es ist ein großartiges Spiel. Habe ich jetzt beendet und jetzt habe ich tatsächlich mit Stellar Blade angefangen. Davon hat ja auch schon jeder wieder gehört hier, deswegen...
Ja, ich habe davon gehört, ja.
Ja, ist tatsächlich auch ein fantastisches Spiel bis jetzt. Also ich habe jetzt noch nicht ganz so viel gespielt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich ja jetzt schon bin. Es sieht toll aus. Das Kampfsystem ist halt cool, weil das so ein... Es hat ja dieses Souls-like-System, ohne dass es halt Souls-like ist. Ist schwer zu erklären, nicht wahr? Oder schwer zu verstehen.
Ist halt die Frage, welche Teile von Souls-like du genau meinst.
Ja, du hast halt wie bei den Souls-Spielen hast du halt so, wo du dir Health wieder mitten im Kampf geben kannst, das, was du dann halt wieder aufladen kannst, zum Beispiel. Auch von der, ich sag mal, Kampfmechanik her ist es sehr ähnlich, nur dass es viel mehr verzeiht halt. Obwohl ich da auch jeder kleine Pups-Gegner dich auch fertig machen könnte, wenn du nicht richtig aufpasst. Also es, ja. Es ist halt ein relativ cooles Kampfsystem, muss ich sagen. Also mir spricht mich schon sehr an. Deswegen wollte ich es jetzt auch weiterspielen und.
Aber ich lasse dich nicht.
Ja, das ist,
was bin ich gemein?
Ja, ich hatte ja gestern war ja Feiertag, da hatte ich relativ viel Zeit zum Spielen, da habe ich den ganzen Tag gespielt. Also es ist halt auch ein bisschen, es ist kein Open World, lässt sich zwar manchmal verschiedene Pfade so nehmen, aber technisch gesehen geht es halt immer nur einen Weg weiter. Man könnte schlauchig sagen, das klingt immer so negativ, aber das finde ich relativ gut.
Und, ich habe auch nichts gegen Schlauchsachen. Ich meine, es gibt natürlich Sachen, wo es teilweise extrem ist, aber ich war noch nie gegen lineare Spiele.
Ja, genau. Also finde ich hier tatsächlich auch super. Und die Speicherpunkte sind auch fair gesetzt. Also was heißt hier Speicherpunkte? Also die Rücksetzpunkte. Wurde ich ja da an einer Stelle mal, da bin ich fast bis zu dem Ding gekommen, da bin ich irgendwo runtergefallen und dann musste ich wieder ganz von vorne anfangen. Also nicht ganz von vorne, aber da war der Rücksetzpunkt so weit zurück, weil ich kurz vor dem neuen Rücksetzpunkt war. Das war, ja. Und manchmal sind die Wege schwer zu finden, weil man nicht genau weiß, was muss ich denn jetzt hier machen? Vieles verschwimmt auch so ein bisschen mit dem Hintergrund. Also wir haben da halt diese zerfallene Stadt. Also optisch ist das so wie bei Nier Automata so ein bisschen. Also vom Setting her meine ich. Und wenn da halt irgendwelche Figuren rumliegen, die liegen halt dann im Dreck rum und die kannst du dann manchmal, die übersiehst du manchmal. Da fährst du natürlich dieses Sonar-Ding oder diesen Scanner. Kannst du die Sachen, aber manchmal läuft man auch an einfach irgendwelchen Dingen vorbei. Mir schon ein paar Mal passiert. Orientierung ist manchmal auch ein schwierig, weil so zerfallende Gebäude sehen halt immer gleich aus.
Ja.
Hat aber eine schöne Kulisse, muss ich sagen. Also dieses, das ist so melancholisch, also zusammen mit dieser Musik, also es ergibt so eine ganz melancholische Kulisse. Ist sehr schön. Das ist halt so, oft ist es halt ruhig, bis auf diese paar Gegner, die dann halt da rumlaufen und es ist so, ja, es ist halt, wie sich so eine Apokalypse wahrscheinlich anfühlen würde. Man ist halt so verlassen und es ist...
War ein bisschen wie bei Nier Automata.
Ja, richtig. Also es ist auch von der Stimmung her so wie bei Nier Automata. Es ist halt sehr stark damit vergleichbar. Nur das Kampfsystem ist halt anders. Also zu der Story kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich meine, es ist viel passiert, aber man wird so ein bisschen noch so im Dunkeln gelassen. Das heißt immer, ja, ich muss die Mission erfüllen. Also aktuell ist, also man weiß, was man machen muss. Also man muss jetzt erstmal diesen Ober-Mods-Monster besiegen, das, um halt daran Rache zu üben. Weil dieses eine Monster hat halt unsere Partnerin gekillt und deswegen müssen wir das Viech platt machen. Aber was die eigentliche Hauptmission, also warum wir jetzt auf der Erde sind, klar, um wahrscheinlich die Erde zurückzugewinnen, aber was ist jetzt die Mission? Aber ich glaube, das spielt auch keine große Rolle bei dem Spiel, weil das, ich glaube, das lebt sehr stark einfach von diesem Kampfsystem, von diesem Gameplay halt. Aber kann ich jetzt wahrscheinlich erst mehr zu sagen, wenn ich es jetzt wahrscheinlich durchgespielt habe. Brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen.
Müssen wir beim nächsten Mal mit reinhören.
Ja. Ich hoffe, dass dann noch irgendjemand anders das vielleicht auch nochmal gespielt hat. Vielleicht hat der Lukas dann mal gespielt oder du. Aber ja, naja.
Ich bin kein Fan vom Charakter. Ich war nie ein Fan vom Charakterdesign. Ich habe schon über das Charakterdesign gemeckert, bevor es cool war.
Ja, okay. Das ist das, was ich gespielt habe. Was hast du denn gespielt?
Mal überlegen. Ich habe, ja, gestern, weil es rauskam, habe ich Animal Well angefangen.
Animal Well? Also Well wie Brunnen?
Ja, ja.
Und Animal wie Tier, ne?
Ja, Animal wie Tier, ja. Ja, das ist ein Spiel, was eigentlich für einige Aufmerksamkeit erregt gesorgt hat, nur nicht bei Marco. es wurde gepublished von Video Game Donkey, das ist ein YouTuber, ein recht bekannter. Mhm. Das war das erste Spiel, was er gepublished hat. Ich glaube, das ist ein Ein-Personen-Spiel. Ich glaube, eine Person hat das quasi alleine entwickelt. Mhm. Und ja, es ist so eine Art Puzzle-Plattformer-Ding. Okay. Also alles, was ich gehört habe und was mich dann auch im Endeffekt dazu bewegt hat, ist mir zu holen, beziehungsweise was heißt es mir zu holen? Ich habe dann gesehen, dass es spannenderweise direkt bei PS Plus mit drin ist. Oh, zum okay. Release jetzt. Ist, dass es sehr FES-ähnlich ist, wenn du dich an FES erinnerst.
Ja, FES erinnere ich noch.
Ja, also in der Sache von, ja, das Spiel an sich ist halt so ein Puzzle-Plattformer und den hat man dann auch anscheinend relativ schnell durch und dann merkt man, dass da auf einmal sehr viel mehr hinter ist. Also es ist wohl halt wieder so ein Ding wie mit Schichten, mit Puzzeln im Puzzle und ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht super viel zu sagen. Also man ist halt ein komisches Ding. Ich glaube nicht, dass es irgendein spezielles Tier ist, zumindest ein bekanntes Tier.
Obwohl es Animal Well heißt?
Ja gut, die anderen Tiere. Es gibt hier die Menge anderer Tiere, die man sieht, die man kennt.
Ah, okay.
Und ja, es wird einem an und für sich nichts gesagt. Man ist halt in diesem unterirdischen Ding. Ist ein bisschen Metroidvania ähnlich. Man kann in jede Richtung gehen. Man kann Puzzle lösen. Es gibt Items. Es hält sich halt auch alles sehr bedeckt, aber es funktioniert ganz gut miteinander zusammen. Und es hat eine sehr tolle Atmosphäre. Es hat halt auch die Grafik ist wirklich, wirklich cool, hat wirklich coole Details, coole Lichteffekte und sowas. Und ja, ich hing bei einem Chamäleon fest, was möglicherweise ein Boss ist, ich weiß es nicht. Es hat eine Zunge und dann bin ich tot, wenn es mich mit der Zunge erwischt, weil es ein Chamäleon ist.
Ah, ja,
ich bin kleiner als das Chamäleon.
Ist ja normal bei so großen Chamäleons.
Ja. Ja, aber ich muss da beim Chamäleon, da muss ich an so einer hin und her schwebenden Plattform und da bin ich nicht hundertprozentig sicher, weil wenn ich auf der Plattform stehe, dann brauche ich eine Sekunde, um zu dem Punkt zu kommen, wo ich eigentlich hin will und das ist dann schwierig mit der Zunge und so.
Mm.
Muss ja, ich ja herausfinden, aber es ist schon bereits quasi auf dieser ganz oberflächlichen, normalen Ebene recht faszinierend. Es hat halt auch wenig Musik, also es ist eben sehr atmosphärisch und ja. Ich bin sehr gespannt, ich kann nicht viel zu sagen. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden oder so. 1 Stunde gespielt. Irgendwie sowas.
Oh,
immerhin. Mal überlegen, was ist noch, was noch ganz interessant war, ist ein Spiel, das ist beim PC im Early Access.
Hades 2.
Nein. Keine Ahnung, bei Hades 2 warte ich, bis es fertig ist. Hm. Story-Sachen, Early Access mache ich nicht.
Ah ja, macht Sinn.
Das ist auch, ich glaube, davon habe ich schon letztes Mal erzählt, da kam jetzt auch ein interessantes Spiel raus, was quasi so ein freelancerartiges Weltraum-Kampfspiel ist, in einem Universum mit quasi so kosmischen Horrorgestalten. Mhm. Ich glaube, das heißt Underspace oder so. Mhm. Was halt auch wahnsinnig cool aussieht und was ich mir definitiv holen werde, aber es ist halt jetzt im Early Access und es ist halt angeblich Content Complete, aber es fehlen halt noch Features und sowas und es kommt halt noch mehr dazu und da denke ich dann halt, ja gut, dann kann ich jetzt quasi eine schlechtere Version von dem Spiel spielen und das wird später besser. Also ja, bei anderen Sachen habe ich nichts gegen Early Access, halt mehr so Sachen, die so mechanisch sind oder so Aufbauspiele, wo dann halt mehr Sachen dazukommen. Das ist dann halt interessant, das bei Early Access zu spielen, aber halt Sachen, die irgendwie eine Handlung haben oder Sachen, die eben einen linearen Plot haben oder so etwas, das ist halt so, warte ich dann lieber, bis es wirklich fertig ist.
Na gut.
Und vielleicht dann noch ein bisschen länger. Aber ja, das Early Access Spiel, was ich mir angesehen habe, heißt Maniac und es ist quasi wie dieser Amoklauf-Modus in GTA 1 und 2, nur halt so ein bisschen mit den umliegenden Spielmechaniken von sowas wie Vampire Survivors.
Okay.
Also du bist halt einer von diversen Charakteren. Ich habe bisher... glaube ich, nur den ersten Charakter freigeschaltet, was quasi ein betrunkener Santa Claus ist. Und du rennst halt rum und du fängst Ärger mit der Polizei an, indem du Leute erschießt und sowas. Und wie es halt früher bei GTA war. Du, ich meine, wenn du GTA 1 und 2 gespielt hast, ich meine, selbst bei den 3D-Spielen ging es halt so weiter. Halt einfach diese Sache, wo man auf ein paar Leute schießt, und dann kommt die Polizei und dann guckt man, wie lange man gegen die Polizei überlebt.
Mhm.
Idealerweise sollte man eine halbe Stunde überleben. Ich glaube, es sind 30 Minuten. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Und ja, du kannst halt, du wirst halt zu diversen Punkten geführt, wo du halt ein zufällig gewähltes Upgrade, temporäres, dir holen kannst. Und zwischen Runs kannst du halt auch so ein bisschen deine Basissachen upgraden. Und ja, primär interessant ist halt, dass es sich so ein, es captured halt dieses alte Gefühl halt von GTA 1, GTA 2, wo man halt sich nicht groß mit, wenn man sich halt nicht groß mit Missionen beschäftigt hat, sondern einfach nur rumgeballert hat, geguckt hat, wie lange man überlebt und wenig das Chaos genossen hat. Und ja, das ist das. Es ist ein bisschen unpolished. Ich weiß auch nicht, wie viel davon an Early Access liegt und wie viel davon quasi da bleiben wird. Das könnte ein bisschen interessanter sein und sowas, aber keine Ahnung, es spielt sich gut, es fühlt sich richtig an und es ist halt ein sehr unterhaltsames Zwischendurch-Ding. Es wird jetzt nicht auf am Ende des Jahres auf irgendwelchen Top-10-Listen oder so landen, aber es ist schön, dass es da ist und
nett.
Ja. Und in meiner ewigen komischen Sucht nach Handhelds habe ich auch seit ein paar Monaten. Ich kam nie dazu darüber zu reden, ein Steam Deck und dafür eignet es sich halt. Man kann es mal so auf der Couch, kann man mal so zwischendurch so ein paar Minuten, so 5 bis 30 Minuten Polizisten erschießen, was sowieso mein Lieblingshobby ist.
Oh.
In Spielen wie diesen. In Minecraft.
Okay. Nicht, dass wir hier nachher irgendwelche komischen Anwälte vor der Tür stehen haben.
Nee. Ich fordere ja keinem anderen dazu auf, mein Hobby zu frönen in Minecraft.
Ja.
Und so.
Ja. Hast du sonst noch was gespielt?
Ja, das war's so. Ich hatte jetzt geplant, mir mal ein paar Sega Saturn-Spiele anzusehen.
Ah, okay.
War mir jetzt letztens nach, weil ich drüber gekommen bin und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Blindspot von mir, ja. Auch so, als die ganzen Emulationssachen rauskamen. Ich meine, Sega Saturn hat ja auch ewig gedauert, bis da anständige Emulation rauskam, weil das ja auch wieder so ein umständliches System ist. Es war ja auch so ein Multicore-Ding und halt Damals, als es rausgekommen ist, war es halt sowieso irgendwie uninteressant für mich. Es war halt, ich meine, ich erinnere mich noch, als der Sega Saturn rauskam. Ich bin so alt. Und es war halt irgendwie so gegen die PlayStation.
Ja.
PlayStation hatte besseres Marketing und die PlayStation hatte Wipeout. Gut, Sega Saturn hatte auch Wipeout, aber das sah nicht so gut aus. Also,
Ja, wo würdest du denn die Spiele spielen?
Die würde ich auf einem anderen Handset spielen. Ich habe seit letztem Jahr ein Odin 2, das ist ein Android-Handheld.
Ah, okay. Kennst du den, das wollte ich ja mal sowieso mal fragen, den Evercade, also...
Den habe ich auch, ja, Evercade.
Ist der gut? Weil da kommt jetzt eine neue Version raus und da sind jetzt
Das ist ein anderes interessantes Thema, schön, dass du das ansprichst. Jetzt kann ich endlich mal über den Evercade reden.
Das ist schön, das freut mich, weil da bin ich auch sehr neugierig drauf.
Dann haben wir jetzt nicht nur traurige Themen, ja. Schätze ich zumindest.
Schön.
Evercade ist ein interessantes Ding. Ich meine, wir können es ja mal anders aufziehen. Was weißt du über den Evercade?
Also ich weiß, das sind ja externe Module, die du dazu kaufst.
Richtig.
Und ich weiß, dass auf denen die Emulation läuft, nicht, dass die Maschine selbst die Emulation nicht durchführt, weswegen die Spiele auch exklusiv halt perfekt angepasst sind für die Emulation. Also mehr weiß ich nicht.
Ja, ich meine, perfekt ist halt relativ. Und da hatten sie auch tatsächlich über die Zeit her ein bisschen Probleme mit, aber es ist insoweit richtig, dass es ja halt du entsprechend da die Emulationssachen hast und es quasi durch die Module erweiterbar ist. Also die Sachen haben an sich auch alle Internetanbindung, aber es gibt halt keine wirkliche Internetfunktionalität außer Updates und halt was zwischenzeitlich dazu gekommen ist, dass du quasi mit jedem Update quasi so ein Spiel des Monats hast von einem kommenden Ding, was du dann gratis spielen kannst. Aber ansonsten ist das so halt dieser Hauptappeal, dass das halt dieses Cartridge-System ist. Proprietäre Cartridges, auch wenn es ist halt mehr oder weniger der Look, also es ist, glaube ich, irgendwie ein SD oder ein Flash-Speicher.
Ja, wahrscheinlich irgendwas in der Art.
Tatsächlich die erste Version vom Evercade, also es kam das erste, war glaube ich 2018 oder 19.
Oh, so lange schon.
War ein Handheld, der rauskam, der hat auch gar keine Internetanbindung, da kamen dann halt auch Updates auch nur über USB. Dann kam, damit bin ich eingestiegen, der Evercade VS raus, was quasi eine Konsole ist. So, VS ist halt, steht dann auch für Versus, weil das hat dann halt auch Multiplayer-Möglichkeiten eröffnet, weil es hat halt vier USB-Ports, wo du Controller dran anschließen kannst und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben noch den Evercade XP, was quasi die erweiterte Version von dem Handheld ist. Quasi die Auffrischung haben sie ein bisschen neu gemacht. Ihnen ist hinterher eingefallen, dass es doch besser wäre, wenn es vier Schulterbuttons gibt. Die gab es beim Original nicht. Und ja, du hast halt die Cartridges, die kosten an und für sich 20 Euro pro Stück. Es sind halt so, es gibt ein Cartridge, wo nur ein Spiel drauf ist, aber generell hast du halt, ich glaube, das größte Cartridge sind, glaube ich, 15 Spiele drauf und ansonsten sind es halt immer so, ich sag mal, 5 bis 10.
Ja, ich habe schon ein paar gesehen, ja.
Und ich sag mal so, es ist halt so diese Hauptfrage, quasi, warum willst du ein Evercade holen, wenn du quasi einen Emulationshandheld holen kannst? Weil halt, wenn du nicht so an die, ich sag mal, größere Legalität und alles denkst, ist es halt, du kannst halt einfach dir, was weiß ich, eine Konsole haben willst, kannst du einen Raspberry Pi kaufen. Ansonsten kannst du halt auch auf deinem Handy, wenn du da so ein Controller-Ding für kaufst, kannst du emulieren und sowas. Das ist halt so die höchste Krux, die es zu überwinden gibt. Aber es ist halt auch, ich sag mal, ein offizielles Produkt und ich bin immer ein wenig sympathisierend mit Leuten, die quasi so offiziell die Flagge für Spielepräservation hochhalten.
Ja, da bin ich auch dabei und ich bin ja auch Sammler, das heißt, für mich ist es natürlich auch schick, dann die Spiele, auch wenn es jetzt mehrere Spiele auf einer Cartridge sind, dass man das dann so ins Regal stellen kann.
Ja, ich meine, das kommt dazu, du hast halt die Cartridges, du hast immer eine farbige Anleitung dabei.
Mhm. Das ist immer schön.
Was durchaus nett ist und halt auch durchaus hilfreich, je nachdem, was für Spiele du spielst, weil halt, keine Ahnung, C64-Spiele und so, die erklären nicht unbedingt, wie das Spiel funktioniert.
Ja, das kommt ja noch aus einer Zeit, da war man auf Anleitungen angewiesen, ne? Weil die Spiele, die da emuliert werden.
Oftmals, ja. Das kann durchaus vorkommen. Also, ich meine, in dem Ding an sich, also in dem UI an sich hast du auch halt so einen Spiele-Selektor und da hast du dann halt auch Informationen zu den Spielen und ein bisschen was zur Steuerung. Also ganz auf die Anleitung angewiesen bist du nicht, aber es ist halt eben ein nettes Extra und das ist halt eben auch so ein nostalgisches Extra. Und ja, wie du schon sagst, es sammelt sich ganz gut. Es gibt quasi auch, es ist auch alles durchnummeriert und es gibt quasi inzwischen drei Arten von Cartridges. Also sie haben einmal quasi Konsolen, einmal haben sie Arcade-Spiele, die dann halt nach einer Zeit dazu gekommen ist und dann haben sie jetzt auch einige Heimcomputer-Cards. Und das ist halt so die nette Sache an sich. Eine Sache, die ich aber auch sehr nett finde, ist sehr viele Indie-Spiele und zwar von einer sehr, sehr kleinen, sehr, sehr speziellen Indie-Szene, quasi von diesen ganzen Homebrew-Leuten, die halt immer noch quasi heutzutage, was weiß ich, Sega Mega Drive-Spiele herstellen.
Naja.
Und sowas dann quasi als kaufbares Card zu haben, ist halt natürlich, du kannst die Spiele oftmals, viele von den Spielen kannst du quasi auch als Originalcard für, wenn du noch einen Sega Mega Drive oder so rumliegen hast, kannst du kaufen. Oder du kannst auch von den meisten Sachen dann die ROM-Files kaufen, damit du es auf einem Emulator spielen kannst. Aber es ist natürlich cool, wenn du sowas als ein Produkt hast, als
ein legales Produkt, ne?
Ja, als ein legales Produkt und als ein physisches Produkt und das ist mir schon durchaus sehr sympathisch und da sind auch ein paar coole Sachen bei. Ich spiele jetzt zum Beispiel das spiele ich dann so nebenbei ein Mega Drive-Spiel namens Demons of Astaburg. Mhm. Das ist, glaube ich, 2022 rausgekommen. Das ist halt so ein Castlevania-artiges Spiel. Sehr aufwendige Grafik halt. Quasi das Maximum aus dem Mega Drive rausgeholt quasi. Und so kannst du es halt spielen. Und ich habe tatsächlich den VS und den XP. Und das ist dann halt so auch ganz interessant, weil das quasi so ein bisschen eine umständlichere Version von einer Switch ist. Weil du hast halt die Cartridges und die Spielstände und Save States, die du da hast, also Save State Funktion gibt's auch, die sind dann natürlich auch auf dem Cartridge gespeichert. Von daher kann ich es aus dem einen Ding rausholen, in das andere Ding reinlegen und dann da weiterspielen.
Das ist super, ja.
Und was ich halt sagen kann, es ist halt kein, wie heißt es, es ist halt kein Mister, es ist halt kein FPGA, heißen die so?
FPGA?
Also, wie gesagt, nicht sowas wie ein Mister oder ein Analog Pocket.
Ach so, ja.
Es ist halt immer noch Emulation.
Mhm, ja.
Und die Geräte sind alle, ich sag mal, vollkommen in Ordnung. Jetzt zum Beispiel aus diesem einen Odin-Ding, was ich habe, da könnte ich jetzt, wenn ich jetzt PlayStation-Spiele spiele, dann könnte ich jetzt Hacks einbauen, damit ich sie in Widescreen spielen kann. Ich könnte sie quasi bis zur 4K-Auflösung spielen. Ich hab da viel mehr Optionen an Filtern und was auch immer. Aber es ist halt, ich sag mal so, es sind die Limitationen von einem Produkt, von einem verkaufbaren Produkt, von einem offiziellen Produkt.
Ja.
Auch ein bisschen und auch ein Produkt, was quasi einen noch kompetitiven Preis hat, weil ich meine, der XP kostet, glaube ich, der kostet normal 150. Ich hatte den für 120 geholt.
Ja, die kosten, also die neuen kommen jetzt jeweils für 99. Also es kommt ja ein neuer Evercade, also Handheld und wie auch immer das stationäre Ding heißt. Die kommen beides. Feist, genau.
Kommt für, ja, dazu dann auch etwas Interessantes und das wird auch dich durchaus interessieren. Mhm. Die Geräte an sich sind gleich.
Ja.
Von daher ist es vielleicht nicht uninteressant, weil die neuen Geräte werden die alten Geräte ersetzen.
Mhm.
Ist es vielleicht nicht uninteressant, zumindest von dem XP möglicherweise die alte Version zu holen? Weil die Sache ist die, bei dem Original Evercade XP sind noch vorinstalliert auf der Konsole selbst. Also
ja, die stimmt. Ja,
installiert sind, ich glaube, 15 Capcom-Spiele.
Ja, ja, die sind bei der nächsten nicht mehr dabei, weil die
Lizenz sind nicht mehr dabei.
Genau, richtig. Ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ja, richtig, genau.
Und ich meine, es sind so relative Standardtitel. Es besteht eine gute Chance, dass du sie schon besitzt. Also es ist 1942 dabei.
Ja, ja.
Es ist Mega Man 1 dabei. Es ist Mega Man X1 dabei.
Mm.
Ghosts and Goblins ist dabei, was immer gut ist.
Ja, das ist immer relativ. Das habe ich ja sowieso schon sehr häufig gespielt. Das würde ich gerne tatsächlich nochmal spielen. Ja, ja, stimmt. Das ist.
Die fallen halt weg. Und ja. Ansonsten ist es halt quasi wahrscheinlich dasselbe Gerät. Bei dem XP steht so ein bisschen die Frage im Raum, ob sie da einige Sachen nachbessern. Gut, das andere, was rausfällt, ist, dass der Original XP hat einen Mini-HDMI-Port, den haben sie jetzt genau, weggemacht.
Das ist natürlich wieder total schade eigentlich, weil...
Ein bisschen, aber andererseits, fairerweise, der funktioniert auch nicht sehr gut.
Ah, okay, gut.
natürlich steckt da auch so ein bisschen das gemeine Kapitalistische hinter. Jetzt hast du halt auch diese VS-Konsole. Und
ja,
so
ja,
war natürlich, dass du die lieber kaufst.
Ja, stimmt eigentlich, ja.
Und gut, das wäre auch allgemein, das wäre zumindest in Fairness allgemein besser, weil ich glaube, dass die VS-Konsole hat 1080p Auflösung und der Handheld hat nur 27p Auflösung.
Ja.
Aber ja, von daher, das ist halt so die Überlegung, weil die neuen Sachen bringen möglicherweise nicht viel. Bei dem XP sind so ein paar Fragen offen. Bei dem XP, die Batteriedauer ist okay, könnte besser sein. Ich meine, ja, es sind so 4 bis 5 Stunden.
Ja gut, das reicht eigentlich, ne?
Ja, aber es ist halt für ein Retro-Handheld nicht viel.
Ja, das ist wohl wahr, ja.
Das wird möglicherweise verbessert. Es ist nicht hundertprozentig klar. Das wird man dann halt erst herausfinden, wenn das Ding rauskommt.
Mhm.
Es läuft ein bisschen warm. Das wird möglicherweise verbessert. Das wird wahrscheinlich ein bisschen verbessert, weil halt da hat in Fairness auch Blaze, die Hersteller von dem Evercade, haben auch mehr oder weniger offen gesagt, diese Updates, die jetzt rauskommen, die haben ein R-R am Ende. Es sind quasi hauptsächlich interne Updates, wie man sie auch bei, ich sag mal, Revisionen von der PS5 oder so kennt.
Ja, genau.
Hauptsächlich, dass die internen Teile jetzt alle so ein bisschen günstiger sind und noch am ehesten zu beschaffen sind. Also sie haben, es ist mehr eine Sache für die. Was die VS-Konsole angeht, wird es wahrscheinlich keinen Unterschied geben. Ich glaube, einer der Controller fällt weg, was so ein bisschen relativ ist. Die Controller von dem VS sind okay, aber man kann andere Controller dran anschließen. Das funktioniert auch sehr gut. Man kann die auch quasi selber einstellen. Ich habe auch quasi, weil ich selbstverständlich die ganzen C64 Collections habe ich auch quasi hin und wieder mal meinen Competition Pro Joystick an dem Ding angeschlossen.
Das geht, das ist cool, den habe ich auch.
Ja, das geht, also da kannst du dann halt, da gibt es so ein Menü und da kannst du halt dann kalibrieren, welche Tasten du auf was belegt haben möchtest und dann. Und dann läuft das, ist ein bisschen Eigending, aber es ist halt sehr schön, dass es funktioniert und es ist, soweit ich weiß, ist halt auch die Kompatibilität sehr groß.
Das ist sehr gut, das ist gut zu hören. Also da kann ich dann bedenkenlos zugreifen.
Ja, ja, und ich denke, bei dem VS ist dann halt wirklich hauptsächlich die Frage, möchtest du dann halt lieber dieses neue Paket, was sie jetzt angekündigt haben mit Tomb Raider 1 bis 3?
Das kommt ja mit...
das ist dann dabei, ja. Das ist auch quasi eines der ersten Giga Cartridges. Das haben sie jetzt quasi neu eingeführt. Einfach weil die ein bisschen mehr Platz wegnehmen, kosten die normalerweise dann im Laden 5 Euro mehr. Also die kosten dann 24,99 statt 19,99. Das ist dann jetzt halt stattdessen bei, sonst ist glaube ich ein eine Arcade Collection von, ich glaube, Irem dabei.
Das kann gut sein.
Das war glaube ich bei einem Standard dabei.
Ja, aber ich habe hier gerade hier die Tomb Raider Edition auf, kostet dann 109 Euro, das heißt von, also es ist nur 10 Euro mehr als, also.
Ja, ich glaube, das ist immer noch derselbe, ich glaube, das ist immer noch derselbe Preis. Du kriegst halt nur, glaube ich, wenn du jetzt bei Amazon guckst, kriegst du, glaube ich, für 10 Euro billiger oder so.
Nee, ich bin bei Amazon. Ja. Aber da ist halt Tomb Raider dabei dann halt. Also es ist nicht nur die Konsole, die ja für 99 kommen sollte, aber das jetzt. Also mit Tomb Raider 1, 2, 3, ich wollte ja eh mal die, es gab ja die Remastered, okay, das ist jetzt hier das Original wieder, aber.
Ja, ja, beziehungsweise doch, das ist ganz interessant, weil das wurde ja auch so ein bisschen kritisiert bei der Remastered, weil es ist ja, du kannst zwar quasi die alte Grafik draufschalten, aber es ist trotzdem nicht die Originalversion und diese, die Versionen, die jetzt da drauf sind, die sind interessanterweise in Anführungsstrichen original leer.
Ja, das hört
sich an und für sich hätten sie die Originalversion genommen, aber sie haben ein bisschen was angepasst mit Audio-Filtering und sie haben wohl ein bisschen was angepasst, um die Probleme loszuwerden, die du insbesondere bei Tomb Raider 1 hast, dass das Spiel teilweise sehr dunkel ist.
Mhm.
Aber sie haben quasi dann trotzdem dafür gesorgt, dass es, also sie haben es quasi immer noch mit dem Original DevTools entwickelt und das entspricht dann trotzdem halt den PlayStation 1 Versionen. Von daher ist es ganz interessant. Es ist immer noch nicht die Original PlayStation Versionen, aber es sind fast die PlayStation Versionen.
Na bitte. Oder die Sega Version halt. Also.
Ja, ich glaube in dem Fall sind es wirklich die PlayStation Versionen.
Ah.
Ja.
Gut.
Das ist noch so eine Sache, die so ein bisschen bei den alten Cartridges. Das war so anfangs, wie gesagt, es gab anfangs so ein bisschen Startschwierigkeiten. Anfangs hatten sie halt nur wirklich diese Konsolenversion und das war manchmal nicht so toll, mal um es so auszudrücken. Es gibt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel von Data East eine Collection und dann kam später eine Arcade Collection und halt die Original Collection sind halt alles NES-Sachen oder so, von so Sachen wie Burger Time oder so. Was halt... Ist okay, aber es ist wirklich nicht ideal.
Ja, gut.
Und ganz schlimm ist halt, das ist etwas, was ich denen immer so ein wenig übel nehme. Es gibt ein Cartridge mit Worms. Worms 1, 2 und Worms Blast draus ist, was so ein Buster Move-like ist.
Mhm.
Und halt ich glaube, von Worms 1 ist das die SNES-Version und von Worms 2 ist das die PlayStation 1-Version. Die PlayStation 1-Version von Worms 2 ist scheiße.
Mhm.
Da hast du ewige Ladezeiten, weil die KI ewig braucht, um Sachen zu entwickeln. Und das ist halt so, man hätte die PC-Version draufpacken können oder halt die Amiga-Version bei dem ersten Teil. Aber sie haben es nicht gemacht.
Mhm.
Das sind so ein paar Sachen. Und wie gesagt, seit sie jetzt quasi dann diese Arcade-Linie eingeführt haben, ist das besser geworden. Kriegst halt auch viele Original-Arcade-Spiele. Mit den Heimcomputer-Versionen kriegst du jetzt halt die Heimcomputer-Sachen. Ich glaube, demnächst kommt eine Collection raus, wo Glover mit drauf ist. Das heißt, das ist dann auch das erste N64-Spiel.
Stimmt, ja.
Also das kann die Konsole wohl auch noch technisch schaffen. Ist jetzt natürlich, würde ich jetzt nicht allzu viel erwarten, schon allein, weil die Konsole keine Analogsticks hat, würde ich nicht erwarten, dass allzu viele N64-Spiele in Zukunft rauskommen werden, aber halt, das ist halt so der Umfang und ich sag mal, der Umfang entspricht auch so dem, was man so vor 5, 6, 7 Jahren für etwa den Preispunkt halt von irgendeinem Emulationsgerät bekommen hat, von daher. Mhm. Das ist halt, wie es ist. Und ich meine, eine Sache, die ich noch vergessen hatte, neben den Indies, was ich halt ganz nett finde, ist, was so ein bisschen der Vor- und Nachteil ist, du wirst halt niemals, ich sag mal, Nintendo-Spiele. Die wirst du niemals auf dem Ding haben. Aus selbstverständlichen Gründen. Sega-Spiele vielleicht, halte ich persönlich für unwahrscheinlich. Es sind sehr viele, sehr kleine und teilweise sehr obskure Titel. Also,
ich sehe es ja hier.
Ja, man kann sich die Listen ansehen. Auf der evercade.co.uk ist das, glaube ich, Seite. Ist das auch an und für sich alles schön aufgelistet. Aber es ist halt oft eine sehr bunte Mischung.
Ja, aber eine schöne Mischung.
Oftmals, ja. Es gibt ein paar Collections, wo man so sagt, ein paar Collections, die besser sind. Wie das halt so ist, aber ja.
Ja,
man kann davon ausgehen, dass bei fast jeder Collection ein gutes und ein schlechtes Spiel bei ist. was auch ganz interessant ist, es gibt ein oder zwei native Spiele und quasi so den einzigen Exklusivtitel, den es gibt für Evercade, ist Duke Nukem 1 und 2 Remastered.
Oh, die habe ich früher gespielt. Also die Originaldinger, die 2D-Dinger.
Ja,
ne?
Ja, die 2D-DOS-Versionen, die haben sie halt quasi remastered und das ist dann halt tatsächlich so wie die großen Remastered-Versionen von Tomb Raider. Also in Anführungsstrichen großen Versionen, also dass du dann halt so zwischen der Originalgrafik und der neuen Grafik wechseln kannst.
Das ist ja geil. Also ich habe ja Duke Nukem 1 hatte ich ja die Shareware-Version komplett durchgespielt, von vorne bis hinten. Mit Teil 2 bin ich nicht ganz so warm geworden. Und ich sehe auf der Cartridge ist auch Duke Nukem 3D drauf.
Ja, das ist dann halt so, wie ich sage, es ist immer eine schlechte Version, auch weil halt bei Duke Nukem 3D ist halt die PS1-Version drauf.
Ja, Total Meltdown. Also,
und die ist okay, aber uff.
Ja, es ist, ich kann es mir vorstellen. Es gibt sogar noch eine zweite Duke Nukem Cartridge.
Ja, da sind diverse PlayStation-Spiele drauf, da muss ich sagen, die habe ich nie gespielt.
Duke Nukem Advance, okay, super.
Oh ja, Advance. Ich meine, Advance habe ich mal gespielt, das ist zumindest ein interessanter Titel, weil es ist quasi ein Game Boy Advance Port von Duke Nukem 3D, aber auch gleichzeitig nicht. Also die Levels sind alle, also es spielt sich im weitesten Sinne wie Duke Nukem 3D, aber es sind halt alles Original-Level und so.
Ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, ich würde mir beide wahrscheinlich holen. Also es ist interessant. Es gibt ja auch ein paar obskure japanische Titel, wie ich sehe. Also so ganz alte, das ist cool.
Ja, was auch ganz interessant ist, ist, sie haben mehrere Collections von Galeco. Das ist ein spanischer Publisher. Das heißt, wenn jemand mal irgendwie Urlaub in Europa gemacht hat, da wo es anständige Spielhallen gibt und wo man als Kind in anständige Spielhallen rauskommt, da hat man vielleicht, da schürft man vielleicht von sehr tiefen Erinnerungen, weil da halt so sehr obskure europäische Arcade-Spiele, die es ja quasi so gut wie gar nicht gibt. Es gibt ja nur sehr, sehr wenige. Und die sind ja weitestgehend unbekannt, so Retro-Arcade-Spiele aus Europa.
Ja. Die haben interessante Collection, also die haben auch Data East Collection, also von Data East die ganzen Sachen, Namco.
Also Data East Collection kann ich sehr empfehlen, weil Data East-Spiele sind halt auch sehr cool und das ist halt eine sehr coole Collection. Wie gesagt, da dann halt eher die Arcade Collection als die Original Collection, die sie ursprünglich rausgebracht haben, einfach weil da mehr oder weniger die gleichen Spiele drauf sind, aber bei der Arcade Collection halt die Arcade Ports.
Ja, aber cool.
Ich bin mal am Überlegen, was da noch cool ist. Es gab ein Spiel, es gibt diese eine Ausnahme, wo nur ein Spiel auf einem Cartridge ist, das ist Full Void. Das ist ganz interessant, weil das ist ein sehr aktuelles Spiel. Das ist auch quasi auf PS4, PS5, Xbox zu haben. Okay. Das ist ganz interessant. Das ist quasi so ein, wie nennt man das, cineastischer Plattformer. Sowas wie Out of This World oder...
Ja, Flashback und so. Ja.
Genau. Das haben sie rausgebracht. Eine Sache, die ich sehr gerne spiele... Es gibt zwei Atari Lynx Collections und auf der zweiten ist, glaube ich, Chips Challenge drauf.
Ach, Chips Challenge. Ja, kenne ich.
Was ein altes Puzzlespiel ist und ein sehr hässliches Puzzlespiel, aber es hat, glaube ich, 120 Levels und es hat viele coole Ideen. Und da spiele ich immer dran. Und noch eine Sache, die dich auch vielleicht interessiert. Es gibt noch einen Handheld in der Evercade-Sache. Es gibt noch zwei. Und zwar, das sind so quasi die in Anführungsstrichen Billigversionen, die man kaufen kann, die sie quasi unter einer anderen Linie rausgebracht haben. Und zwar, es gibt, ich will jetzt nicht den Namen falsch sagen, es ist einfach den Namen falsch zu sagen. Super Mega.
Okay, Super Mega. Ja.
Nee, das ist, glaube ich, schon falsch. Hyper Megatech heißt
die. Hyper Megatech.
Oh. Davon habe ich auch einen. Also, da haben sie bisher zwei Konsolen rausgebracht. Die haben dann mehr so den Look von einem Gameboy.
Mhm.
Auch mehr so den Look von Plastik. Ist auch billiger, kostet auch 60 Euro, glaube ich.
Mhm.
Wo dann auch Spiele vorinstalliert sind. Es gibt halt einmal eine Capcom-Version davon. Und wo halt so in etwa dieselben Spiele drauf sind wie auf dem XP. Und halt eine Taito Collection, die habe ich, wo dann halt so Sachen drauf sind, wie zum Beispiel New Zealand Story oder Bubble Bobble.
Bubble Bobble.
Bubble Bobble. Und ja, die sind halt so, so ein bisschen so, theoretisch für sich stehend, aber sie haben halt auch diesen Cartridge-Port, dass du die ganzen Evercade-Spiele drauf spielen kannst.
Okay.
Hat halt im Vergleich zu dem XP eine etwas kleinere Auflösung. Oder sogar um einiges kleinere Auflösung. Es hat nicht diesen, was der XP hat, diesen Tatel-Modus. Das geht halt bei manchen Spielen, dass du so umswitchen kannst und dann kannst du die Spiele hochkant spielen.
Ah, wie bei Shootern oder manchmal, ja.
Ja, genau. Vor allem die Top-Down-Shooter, die dann rausgekommen sind, die eignen sich halt dafür. Das fällt halt weg, was auch ein bisschen lustig ist, weil sowohl der Taito als auch der Capcom-Handheld hat einige davon. Und die sind dann halt auf dem Kleinscreen wirklich klein.
Na gut.
Aber an und für sich ist mir das Gerät trotzdem sympathisch. Das hatte ich mir vor dem XP geholt, aber weil ich mit Handhelds ein komischer Suchti bin, hatte ich dann hinterher doch noch den XP geholt. Aber es ist halt trotzdem ein sehr nettes Ding und das eignet sich halt sehr gut. Das ist dann quasi meine Bubble Bobble und Chips Challenge Maschine. Weil bei Chips Challenge ist es fast schon vorteilhaft, wenn der Screen kleiner ist bei der Grafik.
Ja, ist nicht so hübsch. Ja.
Und daher, das ist auch noch was zu bedenken, insbesondere wenn man, ich sag mal so, in das Ökosystem eingreifen will und vielleicht nicht ganz so auf Handheld aus ist und vielleicht eher an der VS-Konsole interessiert ist, aber dann auch nicht ganz auf ein Handheld verzichten will, kannst du da dann halt etwas Geld sparen, sag ich mal.
Ja, ich glaube aber, ich werde hier auf die Evercade VS, also diese neue mit Tomb Raider als Bundle, einfach jetzt nachher mal vorbestellen. Was erscheint ja erst, wie hier, also Amazon sagt, erscheint am 31. Juli.
Mhm.
Dann kommt, flattert was ins Haus und ich werde danach auch gleich mal gucken, ob ich die Duke Nukem Collection schon irgendwo kriege.
Ja.
Dann,
Auch wenn, wie gesagt, bei dem VS kannst du halt überlegen, ob du vielleicht noch jetzt die alte Version greifen willst. Die sollte eigentlich auch überall verfügbar sein.
Ja, habe ich hier auch schon gesehen. Die kostet 10 Euro weniger. Da sind natürlich die Capcom-Spiele dabei. Aber hier Tomb Raider dabei, das ist schon...
Ist halt die Frage. Ich meine, weil die Tomb Raider-Spiele, die kannst du dann natürlich auch einzeln kaufen.
Ja, das ist wohl wahr. Aber ich werde wahrscheinlich die Evercade, die neue Version, einfach vorbestellen. Ja. Aber das mache ich nach dem Podcast. Wir sind ja eigentlich noch mitten im Podcast.
Ja, ich meine, ich habe ja jetzt viel erzählt über dieses Thema, wo ich eh mal drüber reden wollte. Von daher habe ich das jetzt auch von dem Ding. Und das Fazit ist halt so ein bisschen, man muss halt so ein bisschen der Typ dafür sein, weil es ist halt nicht, es ist jetzt nicht die beste Art, um die Retro-Spiele zu spielen. Aber es ist eine legale Art und eine Art, wo man sammeln kann. Und es ist halt immer wieder ganz nett, mal so für 20 Euro oder sowas ist auch gut zum Verschenken oder was auch immer.
Genau, da sind ja mehrere Spiele drauf auf so einer Cartridge. Also meistens, wie ich gesehen habe, also so 2-3 Spiele auf jeden Fall, manchmal mehr, gerade bei den ganzen Collections. Das sind 20 Euro für die Lizenz und dergleichen. Ne? Das geht in Ordnung.
Ja, ich denke, da kann man nicht klagen. Und ja, wie gesagt, für mich ist halt ein Argument, die Indie-Sachen, was sehr cool ist, die als physisches Spiel zu haben. Und eben, dass es auch ganz interessant ist, dann mal so obskure Sachen zu entdecken.
Ja.
Halt ein Spiel, was ich auch sehr mochte, das ist auch ein Indie-Spiel, was ich dann durchgespielt habe, ist ein Spiel namens Disco Tapeworm.
Disco Tapeworm.
Ja, wo man einen Wurm spielt, der auch quasi so ein, was heißt Tapeworm auf Deutsch?
Das Bandwurm, ne?
Ja, ein Bandwurm, aber das ist nicht nur ein Bandwurm, er lebt auch in einer Kassette. Und,
ach, deswegen Tapeworm. Ah, okay, jetzt ist das ein Wortspiel wahrscheinlich, ne?
Und das ist halt auch so ein Puzzlespiel, wo man, es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Sokoban und halt Snake. Okay. Man muss quasi durch Levels kommen und Sachen einsammeln, ohne quasi mit sich selber zu kollidieren.
Okay.
Das ist halt zum Beispiel ein sehr cooles Spiel, was ich so vorher nicht kannte und auch nie kennengelernt hätte, weil das sind halt so diese Spiele, die wirst du auch nicht auf der Xbox oder so finden. Mhm. Ich glaube, es gibt eine PC-Version davon. Möglicherweise gibt es eine auf Steam, aber das sind halt so Sachen, die komplett untergehen und das sind halt so diese Ein-Mann-Entwicklungen.
Ja, ja.
Dann, und so.
Dann sind wir durch mit der Kaufberatung.
Ja.
Sehr
ja.
Schön.
Leider haben sich andere Leute bei Verkaufen beraten lassen.
Ja, es ist halt...
Also ja, wir sind minus 2 Tage oder minus 1 Tag?
Minus 2 Tage.
Minus 2 Tage sind wir von der Ankündigung, dass... Ich vergesse immer das dritte Studio, was geschlossen wurde, aber Microsoft hat, glaube ich, 3 Studios geschlossen.
Ja, die haben Arcane Austin, Tango Gameworks, AlphaDog Studios, das sind diese Mobile, genau, die haben sie geschlossen und Roundhouse Studios, das sind die Redfall-Mitentwickler, die haben sie mit den Cinemax Online Studios fusioniert.
Okay, das war's, ja, gut. Ich sag mal, die Arcane Austin und Tango Gameworks hittet
ja
halt ein wenig härter.
Naja, das ist.
Und ich meine, um es mal so vorwegzunehmen, meiner Meinung nach, was halt die Sache ist, weil da muss man ja leider pragmatisch ehrlich sein, an und für sich sollte es nicht überraschen.
Ja,
aber sie haben die ganze Zeit was anderes gesagt. Das ist halt so die Sache.
Ja, also.
Das ist das, was jetzt bei dieser Sache übelst auffällt. Ich meine, so oder so ist es selbstverständlich schlecht, wenn die Studios geschlossen werden. Insbesondere jetzt in diesem Jahr 2024, wo so viele Sachen geschlossen wurden. Zuletzt wurden wieder so viele Embracer-Sachen geschlossen, darüber haben wir geredet.
Ja.
Was halt extra wehtut, ist halt so, ja, insbesondere bei. Oder fangen wir anders an. Bei Arcane Austin, gut, die haben Redfall rausgebracht und nachdem Redfall rauskam und niemand Redfall gemocht hat, war es halt schon so, gut. Ist jetzt durch.
Ja, ja.
Aber dann kam halt Phil Spencer und hat gesagt so, ja, Redfall, das war ja damals quasi so, das haben die Leute bei Bethesda angefangen. Da waren viele Leute nicht so richtig zufrieden mit der Ausrichtung des Spiels. Und da hatte dann halt auch Phil Spencer so im Nachhinein gesagt, so von wegen, ja, da hätten wir einiges besser machen können und da werden wir gucken, dass quasi in Zukunft sie sich wieder auf die Stärken beruhen können, Arcane Austin, weil sie haben ja auch Prey rausgebracht, was ein fantastisches Spiel ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es die französischen Arcane oder die in Austin waren, die Dishonored rausgebracht haben.
Das müssten die, also es war jetzt nicht Arcane Austin.
Okay. Nein. Aber ja, die haben halt nicht nur Redfall zu verzeichnen gehabt und die hatten halt eben in der Vergangenheit sehr gute Spiele und da hieß es halt so, ja, bei dem nächsten Mal konzentrieren wir uns so auf die Stärken und eben bei Tango Gameworks war es halt auch ein bisschen so von wegen, ja, das ist jetzt halt so ein Überraschungsdrop gewesen und es kommt für Game Pass raus. Von daher haben es nicht super viele Leute gekauft. Und ja, ich glaube tatsächlich, wir hatten ja sogar, glaube ich, im letzten Jahr das Thema mal im Podcast, weil da gab es dann halt so ein Hin und Her, weil irgendwer von der Industrie dann halt so aufgegriffen hat, so von wegen, die Leute bei Microsoft sind unzufrieden mit den Verkaufszahlen. Und dann ist ja halt auch zum Beispiel auch wieder nicht nur Phil Spencer, sondern auch, wie heißt der andere, Matt Booty, dazugekommen und haben gesagt, ja, wir sind super zufrieden mit Hi-Fi Rush.
Ja.
Sehr tolles Spiel. Das hat ja auch im Endeffekt dann sehr viele Preise abgeräumt und Oh, und ich habe auch noch Newsmeldungen jetzt gefunden, wo sie halt gesagt haben, ja, wir werden da definitiv mehr rein investieren.
Nein, das ist natürlich blöd.
Und jetzt ist es halt, ja, das ist dann jetzt halt einfach mal so gelogen. Und das ist halt so ein bisschen das, was dann noch so doppelt reindrückt.
Ja, ja, ich habe auch, also auch für mehrere Aussagen hatte ich mir mal aufgeschrieben gehabt. Also was der Booty, also als Begründung angibt, warum es geschlossen worden ist, war, um bestehende Geschäftsbereiche zu stärken und in den Aufbau neuer zu investieren, müssen wir uns das gesamte Unternehmen ansehen, um die Chancen zu identifizieren, die am besten für den Erfolg positioniert sind. Diese Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen bedeutet, dass einige Teams anderen zugewiesen werden und dass einige unserer Kollegen uns verlassen werden. Also
ja, eine das ist halt so typisches Marketing-Downsizing-Speak.
Ja, also
und das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich sag mal so, da habe ich schon mit anderen drüber geredet. Ich meine, das sind ja alles quasi Sachen, die so bei dem Bethesda-Kauf mitgekommen sind. Das waren alles Bethesda-Studios, da war kein Activision dabei.
Genau, das war alles. Activision haben sie ja Anfang des Jahres hatten sie ja da Entlassungen vorgenommen. Ja.
Und ich sag mal so, mit Sicherheit hätte es jetzt quasi bei diesen Übernahmegesprächen, hätte es da eine Option gegeben, dass Microsoft sagen kann so, ja, wir sparen ein bisschen Geld und dann nehmen wir Tango Game Studios und Arcane nicht mit. Dann hätten sie das damals sicherlich genommen. Dieses Zweischneidige ist so von wegen... Es ist wenig überraschend, aber es drückt halt trotzdem rein, weil sie dann halt hinterher so viel gesagt haben, ja, wir müssen unser Portfolio erweitern und wir sind sehr zufrieden mit den Titeln und wir werden sie weiter unterstützen.
Ne. Ja, da kommt das, was Matt Booty dann einen Tag später, nach der Schließung von Tango Gameworks gesagt hat. Der hatte gesagt, wir brauchen kleinere Spiele, die uns Prestige und Auszeichnungen einbringen.
Also ja, wie zum Beispiel Hi-Fi Rush. Ja,
ich denke mal so.
Ja, das ist halt...
Warum schließen sie das dann, wenn sie dann am nächsten Tag sagen, ja, wir brauchen solche Spiele?
Ja, warum schließen sie das? Weil, ich meine, da haben viele Leute spekuliert und da haben auch Leute bescheuerte Sachen gesagt. Ich glaube, das ist sogar keine unbekannte Person. Aber da sie mir jetzt denen nicht einfällt, werde ich sie nicht schämen. Da hat dann jemand gesagt, so, ja, wenn jetzt Tango nicht mehr zu Microsoft gehört, dann haben die jetzt auch viel mehr Freiheiten und sind nicht mehr so an alte Strukturen gebunden und können dann mehr und Besseres herstellen. Nein, können sie nicht. Alle, das ist halt das Problem. Die brauchen alle Geld. Es gibt halt diesen Traum von dem eigenständigen Indie-Studio, das ist schon lange untergegangen. Wir hatten, glaube ich, war es Anfang dieses Jahr oder war es letztes Jahr, hatte ich ja die Sache angesprochen mit hier diesem deutschen Studio Mimimi Studios, die auch Desperados 3 und so gemacht haben, die halt immer unabhängig waren, aber wo man dann halt auch aus dem Brief herausgehört hat, die waren halt ewig bei dem Kampf, sich über Wasser zu halten, mussten die halt immer neue Projekte kriegen und du hast halt auch so Aussagen. Ich glaube, selbst bei Hi-Fi Rush war die Aussage, Hi-Fi Rush hätte es nicht gegeben ohne das Microsoft-Geld, weil es ist halt von Tango Gameworks, die haben halt vorher Evil Within und alles rausgebracht. Wäre das jetzt quasi so ein Spiel gewesen, wo ich sag mal, wo von vornherein klar gewesen wäre, dass da das Leben des Studios dran hängt, hätten wahrscheinlich die Chefs des Entwicklerstudios so auch gesagt, vielleicht wollen wir doch lieber noch einen Survival-Horror-Titel machen.
Ja, ja.
Genauso ist es halt bei Obsidian, wo ich denke, die sind noch ziemlich sicher bei Microsoft. Aber da kam ja auch Pentiment raus und von Josh Sawyer hast du die eindeutige Aussage, so von wegen, wären wir nicht von Microsoft gekauft worden, hätten wir nicht das Geld. Hätte ich nie Pentiment vorgeschlagen, weil keiner, weil du halt keinen verkaufen kannst, so von wegen, wir haben jetzt hier ein mittelalterliches, authentisches RPG in Bayern. Das hätte halt keiner gekauft, aber halt, wenn es beim Game Pass ist und so, dann ist es wieder was anderes. Und das ist,
Ja, das ist.
Und da gibt es halt viele Stories, genauso Double Fine, die damals gesagt haben: ja, gut, wir hätten Psychonauts 2 so oder so rausgebracht, aber es wäre viel kleiner geworden ohne die Übernahme im Namen von Microsoft. Und es ist halt.
Ja, stimmt.
Es steckt halt. Es ist halt einfach. Spieleentwicklung ist halt einfach zu teuer.
Ja, das ist
Und es
richtig.
steckt kein anständiges Geld mehr drin. Und wenn du nicht gerade so ein Hobbyentwickler bist, der eine Sache alleine macht, und selbst dann brauchst du Geld. Ich meine, wenn du hauptberuflich ein kleiner Indie-Entwickler sein willst, ich meine, ich hatte jetzt hier AnimalWell, was von einer Person entwickelt wurde, angesprochen. Da gibt es halt auch einen Publisher, halt, diesen YouTuber, halt Big Mode heißt das Studio und Video Game Donkey heißt der Typ. Weil ich meine, ja, das kann man ja schon an sich für sich alleine überlegen. Ich meine, die meisten von uns haben ja zumindest schon mal aus Spaß durchgerechnet, wie viel es kosten würde, selbstständig zu werden, beziehungsweise wie viel man verdienen muss. Aber selbst wenn man es nicht macht, so ein Jahresgehalt und so brauchst du. Und abgesehen von den Kosten, die halt dazu kommen, um ein Spiel überhaupt zu machen, wo natürlich du viele Gratis-Features hast, aber wenn es dann darum kommt, dein Spiel auf PlayStation oder was auch immer rauszubringen, brauchst du Geld.
Ja, das kostet alles Geld.
Ja.
Und wenn du dann ein Studio hast, was dann dahinter steht, das ist natürlich dann immer ganz gut. Ich meine, haben wir ja hier gesehen bei hier Team Ninja Theory war das ja, die ja also Hellblade gemacht haben. Die haben es ja haben sich ja händeringend nach einem großen Publisher Ausschau gehalten, um gekauft zu werden, weil die ja Probleme hatten.
Ja,
Die können
ja.
jetzt hier
Ja,
Hellblade
und
2
Jahre
machen.
vor, ein paar Jahre vorher hatten sie gesagt, ah, es ist so geil, wenn wir independent sind, dass wir da völlig frei unsere Spiele machen können und das können wir alles mit Crowdsourcing und sowas. Hat dann halt nicht funktioniert. Und das muss ich jetzt auch leider so ein bisschen vorwegnehmen. Angesichts, dass Microsoft gesagt hat, dass es noch mehr Schließungen geben wird,
Ja.
ich glaube, Ninja Theory ist als nächstes dran.
Das wäre echt
Ich
übel.
glaube, Hellblade 2 muss sich sehr, sehr gut verkaufen. Muss sich extrem gut verkaufen und wenn
Ja,
sich
die haben
das
ja
nicht
jetzt.
und wenn sich das nicht extrem gut verkauft, dann sind die weg vom Fenster, weil
Ja, ich weiß
das
nicht
hat sich
genau.
jetzt so lange verschoben und ich vergesse auch immer wieder, ich freue mich eigentlich auf das Spiel, aber ich hatte bis jetzt eigentlich auch bis letztens vergessen, dass es diesen Monat rauskommt.
Was, das kommt jetzt schon?
Ja, es kommt Ende des Monats raus.
Okay, sag ich echt, das ist mir so ein bisschen.
Ja, da
Ja.
kam jetzt auch halt auch keine, ich glaube heute ist irgendwie ein Feature-Video rausgekommen, aber da kommen halt seit Ewigkeiten keine Trailer und da ist halt kein großes Werbetrara hinter. Ich glaube, die sind als nächstes drin.
Das kann gut sein. Ja, ich habe ja, also es gab ja die Meldung, das war vor ein paar Tagen, da hatten die ja geschrieben, dass der Preis günstiger sein wird, weil das Spiel kürzer ist. Also es soll kein Vollpreistitel werden, das Hellblade
Und ich
2.
meine, ich werde eh kein Geld dafür ausgeben, weil es auf den Game Pass kommt.
Ja, das, naja, und
Ja, aber dafür kaufe ich halt den Game Pass. Das war halt so auch immer der Teil des Deals, sag ich mal. Und ich
ja.
meine, vielen Leuten hat auch Game Pass sehr gut getan, aber ja.
Ja, dann spielen mehr Leute das Spiel, aber es wird halt weniger gekauft halt, ne?
Nee,
Also.
ja, aber halt, keine Ahnung, du hast so Aussagen wie zum Beispiel von diesem Mike Rose, der ist von No More Robots. Die haben zum Beispiel Descenders rausgebracht. Hast du vielleicht gesehen, ist so ein prozedural generiertes BMX-Spiel.
Mehr kenne ich nicht.
Die haben halt das Spiel dann auch über Game Pass gepublished und die haben eigentlich gesagt, es lief sehr gut und es hat tatsächlich auch die Verkäufe allgemein erhöht, weil es ist halt auch viel gratis PR,
Ja,
zum
klar, das für,
Beispiel.
also für kleinere Titel ist
Zum
das
Beispiel.
definitiv der Fall
Und
halt.
fließt natürlich auch einiges von Microsoft Geld oft mit rein. Das
Ja,
sind alles
klar.
sehr individuelle Verträge, aber es ist halt immer schon ein Push, insbesondere für kleine Entwickler. Aber ja, anscheinend ist es halt besser, nur an Microsoft angehangen zu sein, als zu Microsoft zu gehören, scheint es. Insbesondere wenn Microsoft Milliarden ausgibt für
Ja, von.
Activision und dann auf einmal die Shareholder sagen, so von wegen, wir wollen aber Geld haben. Und das ist halt so auch dieses größere Problem, weil viele beschweren sich jetzt auch über Phil Spencer und sagen, der hat ja eh nie was Anständiges gemacht, was nicht 100. Ich meine, es ist so eine mittlere Sache, aber Leute haben vergessen, dass Don Metric existiert hat.
Ja, okay, Don Metric, ja, der.
Ja, der hat eigentlich viel Positives gemacht. Ich meine, unter Phil Spencer hatten wir die ganze Backwards Compatibility gekriegt bei Xbox.
Ja.
Und jetzt schreiben auch schon Leute zur Verteidigung, dass ihm jetzt auch das Herz geblutet hat, dass da die Studios geschlossen wurden. Andererseits, er ist halt der Boss. Ja, er muss also, da ein bisschen mit drunter leiden, aber andererseits ist dann halt auch die Sache, ja, die richtigen Bosse sind dann halt wirklich die Aktieninhaber, die Shareholder, und die interessieren sich halt nicht für Spiel.
Ja, das, ja, mal gucken, der hat sich ja, glaube ich, noch nicht geäußert, mal gucken, was der dann halt noch sagt.
Bin sehr gespannt, der hat, glaube ich, diverse Interviews zur Nicht-E3 in den nächsten Monaten.
Ja. Es gibt noch so eine Aussage von der Sarah Bond, die hatte halt, mit wem hatte sie sich nochmal unterhalten, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, mit das sehe ich jetzt hier gar nicht mehr. Aber ich habe mir die Aussage aufgeschrieben, wollte ich nur zitieren, weil ich absolut nichts verstehe, sie wurde halt gefragt, was sie zu dieser Schließung sagt. Und die hat gesagt, eines der Dinge, die ich an der Spielindustrie wirklich liebe, ist, dass sie eine kreative Kunstform ist. Und das bedeutet, dass die Situation und der Erfolg eines jeden Spiels in einem Studio wirklich einzigartig ist. Für uns gibt es keine Einheitsgröße, die für alle gilt. Wir betrachten also jedes Studio, jedes Spielteam und berücksichtigen eine ganze Reihe von Faktoren, wenn wir Entscheidungen und Kompromisse dieser Art treffen müssen. Aber alles dreht sich um unser langfristiges Engagement für die Spiele, die wir entwickeln, die Geräte, die wir bauen, die Dienste, und darum, dass wir uns so aufstellen, dass wir all diese Versprechen auch einhalten können.
Ja, das ist halt so eine, ich sag mal, Anrufbeantworter-Aussage, ne?
Ja, also wie kann man, also die wurde halt gefragt, warum wurde hier Tango Gameworks geschlossen? Also explizit auf diese Studie war halt davon die Rede. Weil die ja zuletzt ein Spiel, das sehr erfolgreich ist. Und dann sagt die sowas. Ich verstehe nicht, was sie sagen will. Das ist so PR-Blabla.
Sie will nichts Verbindliches sagen. Darum sagt sie viel, ohne was zu sagen.
Ja, das war so ein, es sind mehrere Sätze, super lang, und aber ich, da ist gar kein Content dahinter.
Ja,
aber das ist halt, deswegen bin ich mehr gespannt, was Phil Spencer sagt, weil der sagt ja mehr, also für gewöhnlich mehr aussagekräftige Sachen.
Ja.
Bin ich mal gespannt.
Und ja, das haben ja auch viele an ihm sehr geschätzt, und dass er auch so ein bisschen eine, ich sag mal, echte Person ist, nicht nur eine Business-Person. Es haben auch sofort Leute sein Lager in Fallout 76 genuked gestern.
Oh.
Was halt so eine doppelte Aussage ist, so von wegen, er ist ein echter Spieler, und dann so, aber halt, er ist immer noch der Boss.
Ja. Klar,
und da kann man sich halt kein Eis von kaufen, und keine Ahnung, für mich ist dann halt da so ein wenig so die Hauptaussage und das Hauptproblem, du kannst halt heutzutage auf so gut wie nichts mehr vertrauen.
Nee, wirklich nicht.
Also als Studio, also wenn du in einem Entwicklerstudio arbeitest, dann musst du quasi jeden Tag damit rechnen, dass du gefeuert wirst.
Ja, wenn du zu einem großen Publisher gehörst, ja.
Selbst wenn du keinem großen Publisher gehörst, selbst wenn du unabhängig bist. Man weiß es halt nicht, weil es ist halt alles so unsicher, und wie gesagt, das mit Microsoft ist jetzt nichts Neues, außer dass sie die ganze Zeit gesagt haben, ja, wir unterstützen Hi-Fi Rush, ja, wir sind zufrieden mit Tango, ja, wir werden es das nächste Mal besser machen mit Austin Arcane. Nee. Und ich will sagen, dass sie gelogen haben. Ich will jetzt aber nicht unbedingt sagen, möglicherweise haben sie zu dem Zeitpunkt nicht gelogen, als sie das gesagt haben. Möglicherweise haben sie dann gesagt, so, ja, wir haben da noch Langzeitpläne, und wir wollen die jetzt nicht einfach wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Aber dann kam halt dann irgendein Quartalsbericht, und dann wurde dann halt so ein Schnellschuss gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Schließungen ein Schnellschuss waren, weil Ich glaube, Eurogamer hat davon berichtet, anscheinend sollte für Redfall diesen Monat noch ein großes Update rauskommen.
Und ein DLC war noch geplant.
Ja, und ein DLC war halt noch versprochen, aber halt diesen Monat sollte ein großes Update rauskommen. Gestern oder vorgestern kam jetzt Hi-Fi Rush noch bei die PC-Version noch bei Humble Monthly rein. Und da sind ja jetzt auch erst die PlayStation-Versionen erschienen. Und da wurde ja die ganze Zeit spekuliert und es ist sehr wahrscheinlich, dass da mal eine Version für die nächste Switch kommen sollte. Von daher, das ist halt für mich so ein bisschen das Indiz, dass halt als Mitarbeiter musst du dich halt darauf vorbereiten, jeden Tag gefeuert zu werden, weil der Wind kann sich von Woche zu Woche komplett drehen.
Ja. Übrigens hat hier das Moon Studio, also die Ori-Macher, die hatten sich ja auch gemeldet. Die hatten halt geschrieben, ihr fragt euch, warum wir uns noch nie haben, warum wir unabhängig bleiben wollen, warum wir uns noch nie haben kaufen lassen. Genau deswegen, so ungefähr haben sie es geschrieben.
Das lässt sich halt immer schön sagen, solange du Geld hast, ne?
Ja, ne, das ist richtig. Also mit ein bisschen Rückenwind, aber...
Ja, ich glaube, ich glaube niemand, ist halt relativ. Ich glaube, viele hätten nicht unbedingt ihre Unabhängigkeit aufgegeben, sich von einem großen Studio rauszulassen, aber es war halt nur eine Notwendigkeit und halt auch was Opportunes eben, mit mehr Geld und so weiter.
Ja, das ist...
Aber du steckst halt nicht mehr drin. Und an und für sich sind das alles Sachen, die gab es schon immer so. Wenn ich jetzt mich zurückerinnere, am Ende der PlayStation 3, Xbox 360 Ära sind auch so viele Studios geschlossen worden. Und selbst davor hattest du so Sachen wie die Schließung von Psygnosis, die dann Sony Liverpool waren. Was dann ja auch der Grund ist, warum irgendwie nie ein richtiges neues Wipeout rauskam nach Wipeout HD.
Ja, es kamen noch diese Compilations und so weiter.
Ja, was halt ein Remake war von
Naja.
Und da kannst du halt ewig zurückgehen. Von daher ist es halt so eine komische Sache, weil es ist halt.
Ja, aber es fühlt sich in letzter Zeit sehr viel an.
Natürlich tragisch ist nichts Neues, aber es fühlt sich halt so in der Zeit jetzt so an und mit den ganzen Aussagen vorher und bei den ganzen Schließungen, die wir schon 2024 hatten.
Ja, es fühlt sich hier auch noch ein bisschen bitterer an, weil Microsoft hat ja gerade erst Activision Blizzard gekauft. Also,
Ja, und darum brauchten sie jetzt wahrscheinlich auch schnell Geld. Und das brauchten sie wahrscheinlich auch nur für den Spekulativmarkt.
Ja, das ist irre. Ich meine, und der Kauf von Bethesda ist jetzt auch noch nicht so lange her.
Nee.
Naja, gut. Wir sind nicht verantwortlich. Mir tut es den Leuten leid halt.
Ist eine absolute Scheißsituation und ich möchte jetzt auch nicht, dass meine ganzen Überlegungen darüber irgendwie als Entschuldigung für Microsoft oder so angesehen werden. Es ist halt nur einfach, dass die Komplexität der Situation es hauptsächlich scheißiger macht. Und dass du niemandem vertrauen kannst. Das ist.
Ja. Ich denke mal, die ganzen Studios, die jetzt da, wie du schon sagst, Ninja Theory, die werden sich wahrscheinlich jetzt auch schon so ein bisschen nervös umschauen.
Ja, wenn ich Geld drauf wetten würde, aber das wäre zu zynisch. Andererseits vielleicht könnte ich ja mit den scheiß Aktien von Microsoft und was auch immer gut spekulieren. Aber da müsste ich halt irgendwie so komplett gegen meinen eigenen Willen gehen, weil.
Ja, aber dann hätten.
Aus Shareholder-Sicht macht das so alles Sinn, so von wegen, hier jetzt durch die Fallout-Serie sind jetzt auch wieder die Verkäufe von Fallout 4 und 3 und was auch immer gestiegen. Aber das ist halt Zenimax und die Spiele sind eh schon da. Warum ist da halt noch irgendwie so ein Ballast dabei wie Tango Gameworks, die nicht die Umsätze bringen?
Ja, ich gehe auch davon aus, dass diese Fusion von Roundhouse Studios mit den Cinemax Studios wahrscheinlich dazu dienen soll, ein neues Fallout zu machen, wahrscheinlich, um das relativ schnell fertig zu kriegen, um halt noch ein bisschen was vom Hype zu haben, obwohl so schnell kriegen die kein Spiel rausgehauen. Also
Ja, ist schwierig. Die sind ja auch eigentlich, eigentlich ist ja jetzt auch erstmal Dingens in aktiver Entwicklung, das nächste Elder Scrolls.
Elder Scrolls 6, ja.
Und es steht halt noch Content für Starfield aus, wo man auch nicht weiß. Obwohl, nee, doch, das hat sich sehr gut. Ich meine, es kam bei Fans, bei Spielern nicht so gut an, aber es hat sich sehr gut verkauft.
Ja. Also, mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Du hast ja schon gesagt, es soll ja noch mehr Studioschließungen kommen. Das hatte ich auch gelesen, dass da noch was kommt.
Ja, mehr kann man halt nicht machen und keine Ahnung. Ja, das ist halt auch so. Ist halt ein weitliegendes systemisches Problem. Ich bin auch sehr gespannt, was aus dieser ganzen Games as a Service Linie von Sony wird, weil das wird sich eigentlich eh nicht lohnen. Und ich kann mir vorstellen, jetzt wo Dingens hier Jim Ryan raus ist, dass sie da vielleicht vorher die Bremse ziehen. Weiß ich nicht.
Muss man sehen. Es gab noch was Positives. Der Kevin Levine, also hier Entwickler von...
Früher war es Irrational.
Ja.
Wie heißt das jetzt? Das neue Studio weiß ich jetzt gerade auch nicht den Namen.
Ja, das neue Spiel ist auf jeden Fall Judas, also auch wieder so ein Bioshock-Spiel. Der hat halt in einem offenen Brief halt gesagt, Leute, kommt zu uns, wir brauchen noch neue Entwickler. Das heißt, die haben auch, also der hat gesagt, die vorher jetzt bei Tango und bei Arcane gearbeitet haben, die können sich direkt bei ihm melden. Das heißt, da stehen die Chancen zumindest besser, dass die dann halt jetzt direkt wieder einen neuen Job kriegen.
Ja, das ist so das einzig Gute, das ist so ein bisschen... Das einzig Schöne, was man aus den ganzen Schließungen hat, durch die ganze Vernetzung von Social Media, ich meine, das hatte ich jetzt eigentlich immer mitbekommen, auch bei den vorherigen Schließungen, dass da immer es Leute gibt, die dann auch sagen, ja, wir können noch Leute aufnehmen und wir können noch zu Leuten übergehen, von daher, es ist an und für sich eine positive Sache, auch wenn man da halt trotzdem bedenken muss, es ist halt nicht die Lösung und Ken Levine wird auch nicht alle Leute von Tango Game Studios aufnehmen.
Nee, oder? Das geht ja gar nicht.
Aber es ist trotzdem schön zu hören. Das ist immer gut zu hören und ich hoffe, selbstverständlich, weil gut, unabhängig davon, ob sie es verdient haben oder nicht, würde ich jetzt keinem irgendwie wünschen, dass er auf der Straße landet, aber zusätzlich noch, weil sie ja quasi nichts zu verschulden haben, nichts Falsches gemacht haben, insbesondere Tango Gameworks. Sie haben ein fantastisches Spiel rausgebracht, eines der besten letztes Jahr. Hoffe ich dann nur, dass alle Leute in trockenen Tüchern kommen und vielleicht beim sichereren Arbeitgeber, wo sie dann vielleicht auch mal zwei Spiele machen können. Keine Ahnung.
Ja, hoffen wir mal, dass es alles wieder gut wird. Das jetzt, hier ist, ich weiß gar nicht, welche Studios jetzt noch folgen. Du sagst Ninja Theory.
Ja, die letzten, es sind alles Gerüchte, muss man sagen.
Ja,
das ist wahr. Es hieß so ein bisschen, dass es auch so zu den internen Sachen geht. Kann man jetzt viel spekulieren, was dabei sein könnte. Könnte eventuell hier diesen zusammengewürfelten Haufen treffen, der jetzt an einem neuen Perfect Dark arbeitet. Weil irgendwie kommt das nicht so richtig zusammen.
Ach stimmt, die stecken in der Entwicklungshölle, hatte ich gelesen, dass da irgendwie, dass die auf keinen grünen Zweig kommen und so.
Ja, das ist ja schon... kann sein, dass das gecancelt wird. Ich meine, müsste ich jetzt raten, würde ich sagen, Obsidian sind vermutlich recht sicher.
Ja, ich denke auch.
Weil die bringen eigentlich was relativ Breites raus und kosten nicht viel, sage ich mal.
Ja, ich sag mal, die Bethesda Studio, also das eigene, also die Elder Scrolls jetzt machen, denke ich mal.
Ja, schon, das, was jetzt auch noch übrig bleibt, auch wenn andererseits, obwohl Machine Games hatte jetzt diesen Indiana Jones Titel. Ja.
Genau, die haben was zu tun. Das ist auch eine teure Lizenz.
Also die werden alle was zu tun haben. Es gab jetzt auch Gerüchte, dass da auch schon fleißig dabei waren, bei Tango eine Fortsetzung zu Alphabash zu pitchen.
Hätte sich auch angeboten. Ich meine, es war ein Erfolg, ne? Also,
ja.
Das ist denen nicht zu verlieren.
Ja, das ist es halt. Du kannst dich auf nichts verlassen. Ich meine, du kannst dich vielleicht noch darauf verlassen, wenn wirklich ein Spiel finanziell erfolgreich ist. Aber selbst dann bist du irgendwie den Shareholdern unterboten und wenn da mal irgendwie in der Zwischenzeit was nachlässt, kann es auch wieder sein, dass es dann Massenschließungen gibt.
Ja, stimmt.
Oder es halt so einen Quatsch gibt wie bei Embracer, dass die irgendwie gesagt haben, oh, wir kaufen jetzt ganz viele Studios, weil wir kriegen jetzt demnächst Geld von, was war es, Saudi-Arabien. Und
ja,
das,
diese.
Und das, dann fällt der Deal flach und dann müssen die alle Studios schließen.
Ja, das war Geld ausgeben, das man nicht hat.
Ja.
Also Geld aus der Zukunft leihen sollte man sich sowieso nicht.
Ja, aber das tun alle, das ist einfach
Marktwirtschaft. Ja, so funktioniert
die komplette Marktwirtschaft. Und,
ja, aber es geht so voll gegen meine Logik. Ich gebe nur Geld aus, das ich habe.
Aber ja, klar. Darum wirst du nie reich. Darum wirst du nie reich. Wenn alle reichen Leute geben immer das Geld von anderen Leuten aus.
Ja, das ist mir klar.
Selbst Elon Musk hat Twitter nicht selber gekauft.
Ja. Also das ist, es geht halt immer um das Geld aus der Zukunft. Ja. So hat ja auch Netflix sich aus. Ich meine, die waren ja immer in roten Zahlen, weil die immer nur von dem Wachstum quasi gezerrt haben.
Da wird dir, ein Ökonom was Besseres sagen können, wenn er dir nicht gerade Bullshit sagen will, aber es gibt ja diese ganze Sache schon allein angefangen mit der Europäischen Zentralbank, aber auch die ganzen anderen Weltbanken. Mhm. Es ist halt irgendwie diese ganze moderne Ökonomie und diese ganze, wie nennt man das, Konsolidierung von diesen Riesenunternehmen. Das basiert alles nur noch auf Krediten und Umschuldungen und.
Ja. Ja. Na gut, ja, das, was wollen wir nicht jetzt hier noch irgendwelche anderen Bereiche vorstoßen? Wir waren, glaube ich, schon deprimierend genug.
Ja, keine Ahnung, ich bin gerne privat zu erreichen, wenn es darum geht, über Kapitalismus zu meckern.
sehr gut. Ja, ich danke dir vor allem über die Evercade-Geschichte. Das hat mir jetzt meinen Kauf erleichtert. Ich habe jetzt nebenbei das Ding jetzt auch bestellt.
Bitte. Oder muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich jetzt dich dazu getrieben habe, Geld auszugeben? Es ist schwierig.
Ja, am 31.
Juli kann ich sagen. Glücklicherweise haben wir ja 2 Wochen Rückgaberecht, von daher kannst du dann ja im Juni sagen, ob du zufrieden bist. Und ich kann dir eventuell noch 1-2 Cartridges sagen, die sich lohnen.
Ja, dann habe ich Tomb Raider. Ich hole mir noch Duke Nukem, also die erste Cartridge, vielleicht sogar noch die zweite. Und werd mal die Remastered-Version und die schlechte Version von Duke Nukem 3D spielen.
Ja, gut. Ich meine, das ist schade, aber es ist interessant.
Ja, es ist interessant. Ich habe ja die PC-Version von Duke Nukem 3D.
Ja, also, ja. Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Version von Duke Nukem 3D.
Ja, ich habe damals sogar hier so eine Sonderedition gehabt mit T-Shirt. Ja, es war cool. Es war nicht cool, aber ich dachte, das wäre cool. Bin damit mit dem 3D-T-Shirt rumgelaufen, aber egal. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, die bis hierhin zugehört haben und mit uns ein bisschen mitgelitten haben, was zumindest die Studioschließung betrifft. Wenn ihr irgendwelche der Meinung seid, ihr wisst, welches Studio das als nächstes trifft, dann schreibt uns, und zwar an podcast@gamondo.de.
Dann können wir alle darüber lachen und dann gucken wir, welche Studios wirklich geschlossen werden.
Ja, wir machen Studioschließungen, Bingo. Also,
nee. Also, so zynisch kann ich dann leider auch nicht sein.
Ja, okay, gut. Dann beenden wir das Ganze hier und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.